die Menschen, die dann hier bleiben, das sind schon irgendwie mehr so die komischen Typen. Also Palast der Republik, Humboldt-Forum, diese ganzen Debatten darum, Wahnsinn, welche Leute sich da zerfleischen bis heute. Und jetzt kommt wahrscheinlich für viele der größte Hate. Ich würde 20 Holzhochhäuser rund ums Tempelhofer Feld bauen.
Berliner Leben, eine neue Folge mit Felix
und Flo.
Und wir haben heute Björn Leffler zu Gast.
Hi.
Schön, dass du bei uns im Podcast bist.
Hallihallo.
Björn
ist Chefredakteur und Geschäftsführer von der Entwicklungsstadt.
Genau, erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was ist denn die Entwicklungsstadt Berlin?
Entwicklungsstadt heißt tatsächlich Entwicklungsstadt und nicht mehr Entwicklungsstadt Berlin. Am Anfang hieß es Entwicklungsstadt Berlin, ist ein Online-Magazin, was sich mit den Themen Stadtentwicklung, deswegen ist Entwicklungsstadt ja auch nur ein Wortspiel, umgedreht, Architektur, Bauen, auch gesellschaftliche Entwicklung, urbane Innovationen und Geschichte beschäftigt. Es ging ursprünglich nur um Berlin. Mittlerweile schreiben wir auch über Frankfurt, Hamburg und Potsdam, machen wir quasi hier aus Berlin noch mit, weil es so vor der Haustür liegt, und werden im nächsten Jahr auch nach Leipzig und nach München gehen. So ist der Plan. Und dann irgendwann mal sozusagen die große Vision, das deutschlandweit machen. Berlin ist aber definitiv unser Kernmarkt, weil die Stadt so, ja,
toll ist.
So viel bietet, so gern diskutiert, viel streitet, und davon leben wir.
Man sagt doch immer, Berlin wird eigentlich auch nie fertig, oder? Also wenn man so mal zurückblickt, meine ersten Gehversuche in Berlin waren ja so, als der Potsdamer Platz noch Baustelle war, ja, und dann diese rote Infobox da stand.
Toll.
Und da dachte man, jetzt ist es Hauptstadt, jetzt muss doch die Stadt mal fertig sein. Wenn man sich jetzt wieder umschaut, wir sind hier in der Nähe, heute in der Nähe von der Warschauer Brücke, da ist auch einiges im Entstehen, Mediaspree. Berlin wird eigentlich nie fertig, oder?
Also ich bin auch Mitte, Ende der 90er Jahre auf dieses ganze Thema Berlin mal gekommen. Ja, also als ich mich so ein bisschen in meinem Leben selber auch gefunden hatte und so Teenager war, und dann sind wir so ein bisschen mit dem Fahrrad rumgefahren. Und klar, das war so genau die Zeit, diese 10 Jahre nach der Wende, 90 bis 2000, das war ja total abgefahren. Also egal, ob man jetzt jung, alt, Berliner, Nicht-Berliner, da hat sich die Stadt so radikal verändert. Und da habe ich auch immer gedacht, naja, 2000, 2005, dann ist es ja fertig, und ich konnte mir auch nie vorstellen, wie sieht dann der Pariser Platz mal aus, wenn da alles vollgebaut ist. Potsdamer Platz wird ja nie fertig sein, das Regierungsviertel. Den Reichstag in 4 Jahren erst zu verhüllen, dann zu entkernen, umzubauen, 95 verhüllt, 99 eröffnet. Ja. Heute absolut undenkbar, das in diesem Tempo zu machen. Also, aber da habe ich auch gedacht, irgendwann ist es ja mal fertig. Jetzt ist es natürlich so, dass es ist so, davon lebt ja auch Entwicklungsstadt Berlin. Wird nie fertig sein. Irgendjemand, irgendwelche Leute, irgendwelche Bewegungen haben immer was Kleines oder was Großes vor. Aber es ist natürlich schon so, dass es sehr viel dichter geworden ist, schon viele Lücken sind dann doch geschlossen worden. Und ich laufe dann häufig so durch die Stadt und denke so, Mann, damals mit 15, da hast du gedacht, ey, wie soll das hier mal aus? Ist ja furchtbar. Und keine Ahnung, Tacheles zum Beispiel, ja. Fand ich damals irgendwie immer furchtbar, dass das ein riesiger Parkplatz ist. Heute denkt man manchmal, ach, war auch irgendwie auch wild und cool so, ne? Also es ist immer so ein bisschen
Parkplatz geblieben, wenn man sich so manche Bauten.
Wenn man sich manche Bauten ansieht, aber das Tacheles zum Beispiel finde ich ganz, bewerte ich ganz unterschiedlich. Da gibt es ein paar Ecken, die finde ich langweilig. Die Öffnung zur Oranienburger Straße finde ich sehr gelungen, diese scharfe Kante, den Durchgang. Also es ist nicht immer schwarz-weiß. Ja. Aber dieser stetige Wandel, der scheint zu bleiben.
Auf dem Parkplatz, neben dem Tacheles damals, habe ich das Musical Herr der Ringe mal im Zelt gesehen. Temporäres Zelt, ja. Aber Entwicklungsstadt, Stadtentwicklung, Stadtentwicklung heißt ja nicht einfach nur Baustelle, sondern da ist ja ganz, ganz viel drin. Ich habe auch mal geguckt auf eurer Seite, logischerweise. Ihr habt verschiedenste Rubriken, inklusive Kultur.
Ja.
Erzähl mal kurz, was ihr hörten alle zur Stadtentwicklung, was man ja nicht so erstmal auf Anhieb im Kopf hat.
Also auf den ersten Blick, und deswegen lesen uns, glaube ich, sehr viele Leute, ist es natürlich das Thema Bauen, Veränderung, Was wird abgerissen, was entsteht neu? So, das ist, glaube ich, das, was viele Leute interessiert. Und deswegen habe ich irgendwann gemerkt, okay, das lesen ja doch recht viele Leute. Warum eigentlich? Weil es sie persönlich in der Nachbarschaft betrifft oder weil sie das beschäftigt. Aber Stadtentwicklung ist ja tatsächlich nicht einfach nur Gebäude irgendwo hinsetzen und dann gucken, was die Menschen damit machen, sondern Stadtentwicklung ist ja auch, wie entwickelt sich eine politische Strömung, wie entwickelt sich die Stadtbevölkerung? Wachsen wir, schrumpfen wir? Gibt es genug von diesem und von jenem? Was macht Berlin eigentlich aus? Wir haben 3 Opernhäuser, kriegen wir das gewuppt? Also jetzt haben wir das Thema komische Oper gerade. Einen gigantischen Kulturschatz in der Stadt, der immer wieder darum kämpft, erhalten zu bleiben. Wir haben das Thema Clubkultur. Und dieses ganze Thema, wie Menschen Berlin bewerten, die dann sagen, ja, in den 80ern war es noch cool. Die nächste Generation sagt, ja, die 90er waren noch cool, da waren wir noch im Tresor und so. Und die anderen sagen, ja, in den 2000ern war es noch cool, aber jetzt. Die anderen sagen, ja, in den 10ern war es noch, aber. Und so gibt es immer die nächste Generation, die dann irgendwie erwachsen wird, reinwächst, sich hier irgendwie niederlässt, dann Viertel verändert. Ich meine, Prenzlauer Berg vor 20 Jahren, das war so the hottest shit. Und heute sagen, ja, gut, da die Muttis und die Daddys da. Mal gucken, wie Friedrichshain in 10, 15 Jahren dann aussieht und was dann der nächste Kiez ist. Jetzt hat sie das also nach Neukölln, nach Schöneweide teilweise verschoben. Also und das ist ja auch Stadtentwicklung. Also teilweise gewollte Stadtentwicklung und teilweise Dinge, die man einfach nicht vorhersagen kann, die so passieren. Das ist ja auch so spannend. Und ich glaube, das geschieht hier sehr viel radikaler und sehr viel schneller als in anderen deutschen Städten.
Wie viel Meinung ist denn auf deinem Portal drauf? Also, weil du hast ja schon gesagt, du hast ja schon ganz viele Themen angerissen, ohne dich zu positionieren dazu. Positionierst du dich oder nicht?
Ich habe angefangen, mich zu positionieren, allerdings ein bisschen augenzwinkernd. Also ich habe jetzt 3 Folgen einer Freitagskolumne veröffentlicht, die nennt sich Warum so negativ Berlin? Mhm. Weil das natürlich immer ein Thema ist in dieser Stadt, dieser
Meckern.
Einerseits das ständige Meckern, das finde ich gar nicht so schlimm. Das gibt es woanders auch so. Wenn man hin und wieder mal in Paris unterwegs war, dann freut man sich, wenn man nach Berlin zurückkommt, weil die Stimmung dort so unfassbar negativ ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da hat man ein ganz anderes Bild von der Stadt. Auch vor Olympia war ja dort die Stimmung, das war ja dystopisch. Die haben auch ganz andere Probleme dort. Ich meine, wenn ich mir überlege, dass da 10 Millionen Menschen in diesen Banlieues leben und der Innenstadtkern sagt, oh, so super hier. Die bleiben da und wir sind hier. Also die haben da noch ganz andere Hausaufgaben als hier. Aber es ist auch häufig auch dieses Selbstwertgefühl, was irgendwie Berlin abhanden gekommen ist. Dieses, was ich gerade schon sagte, in diesen 10 Jahren nach der Wende, wir können alles, wir machen das jetzt, wir schieben an, das ist hier die City, hat natürlich nicht jeder gedacht, gab auch nur Olympia und so weiter, aber dieser Drive, der ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen, beziehungsweise kämpft Berlin jetzt natürlich 35 Jahre nach dem Mauerfall damit, dass es dann auch irgendwann dieses Erwachsenwerden, also erwachsen geworden ist, ganz normal Bundeshauptstadt ist, dass dann irgendwie an einem Tag 15 Regierungschefs hier aus aller Welt landen und die ganze Stadt sozusagen lahmgelegt ist, ist dann für den Berliner fast schon normal. Und gleichzeitig gibt es irgendwie so eine merkwürdige, ja, Anti, dagegen, kreuz, quer, ich finde es scheiße, Haltung. Nicht überall, aber an ganz vielen Stellen, die meiner Ansicht nach in so einer Stadt von der Größe her normal ist. Das ist in New York genauso, das ist in London genauso, ist in Stuttgart und in Hamburg nicht so. Ja, Hamburg komme ich immer hin, ne? Schönste Stadt der Welt, sagen die immer. Denke mal, ja, ist so schön, würde ich jetzt nicht sagen, aber schön, dass ihr alle so dieses Hamburg-Gefühl habt. Das vermisse ich manchmal ein bisschen. Aber Meinung möchte ich, unabhängig von dieser kleinen Kolumne, die wirklich jetzt nicht so ernst genommen werden muss, aber ich bin da letztens auch schon als Zugezogener beleidigt worden, in Anführungszeichen, was ich ganz witzig fand, nach dem Motto, jetzt hört doch endlich mal auf, von dieser Stadt zu fordern, was sie einfach nicht ist. So nach dem Motto, wir Berliner haben keine Ambitionen und sollen auch keine haben. Also was soll das Ganze hier? Ich habe mich amüsiert darüber, weil ich natürlich, ich bin zwar in Brandenburg geboren, aber ich lebe mein ganzes Leben schon in Berlin mit so ein paar Abstechern nach Hamburg und Düsseldorf und Karlsruhe. Aber ich habe mich darüber amüsiert, aber das Thema Meinung ist mir ganz wichtig. Wir wollen keine Meinung, also jedenfalls nicht der Redakteurinnen und Redakteure abbilden. Wir wollen tatsächlich die Dinge erstmal darstellen, objektiv. Und so war das Konzept eigentlich von Beginn an. Natürlich ist es keine Seite über das Bewahren von Dingen. Also wir sind natürlich progressiv und sagen als Redaktion, statt Weiterentwicklung muss einfach sein. Ja, keine Ahnung, alte Gebäude, innovative Verkehrsformen und so weiter und so fort, machen natürlich immer Vorschläge. habe gestern was zum Thema Seilbahn, urbane Seilbahn geschrieben, weil Paris gerade eine eröffnet hat. Und dann gucke ich immer, was machen die Menschen damit? Und die kommentieren sich die Finger wund. Die schreiben teilweise 4000 Wörter Kommentare, wo ich sage, du hast jetzt gerade einen eigenen drei Artikel eigentlich dazu geschrieben. Ist aber spannend, wenn es nicht beleidigend wird, was leider häufig auch der Fall ist. Aber wir wollen erstmal keine eigene Meinung abbilden. Natürlich hat jeder Redakteur seine Färbung, aber Meinung wollen wir nicht. Wir wollen nur zeigen, was passiert.
Dafür ist ja jetzt der Podcast da, dann kannst du mal und deine Meinung, deine persönliche Meinung.
Kann ich auch machen, weil ich bin ja auch Mensch, aber ja. Ich will es da gar nicht so häufig in den Vordergrund stellen.
Und ich glaube, das ist ja auch dieses, wenn man so einen Blog macht mit Stadtentwicklung, zu sagen, du lebst ja auch in dieser Stadt und hast ja auch eine Meinung und hast auch gerade gesagt, du bekommst mit, wie sich Kieze verändern und dann hat man ja vielleicht manchmal eine Meinung, die gepaart ist aus, ja, früher war es ja doch cooler und das merken wir oft in unseren Gesprächen. Und dann trotzdem das neutral zu bewerten und sagen, ja, eine Stadt muss sich halt auch weiterentwickeln.
Ja.
Und es ist halt nicht mehr möglich. Schön war es, dass hier an der Spree überall die Clubs waren, aber von irgendwas muss die Stadt ja auch leben. Also es ist ja auch wieder wichtig, dass Investoren in die Stadt kommen. Du weißt, ich bin da immer ein bisschen kritischer. Weil wir letztens hier Diskussionen hatten, ob das jetzt sozusagen, sowas wie der Holzmarkt zum Beispiel, ist das jetzt, das ist ja auch Mainstream im Endeffekt, aber es ist ein
mittlerweile
Ort,
geworden, genau.
Der sozusagen die Möglichkeit bietet, Berlin nochmal neu zu erleben und ein bisschen in dieses Feeling einzutauchen, was, wie wir es vielleicht noch kennen, wie Berlin vor 20 Jahren an vielen anderen Stellen auch noch war.
Ich glaube, dass man ist natürlich immer in seiner eigenen Phase. Also ich habe jetzt in Berlin schon überall gelebt, als Kind in Schöneweide, in Marzahn, dann später im Wedding, dann in Hermsdorf, ganz oben im Norden, der Hermsdorf-Frohnau. Dann bin ich nach Friedrichshain gezogen, bin da ein paar Mal umgezogen. Jetzt hat es mich nach Dahlem verschlagen. Hätte ich auch nie geahnt, dass mir das mal so passiert. Also es war halt auch mehr so ein bisschen so ein Zufall. Aber ich bin dann 2005 zum Beispiel nach Friedrichshain gezogen und habe dann natürlich, das ist dann sozusagen mein Zustand, wo ich gesagt hätte, wow, da war es toll, da war es wild, da konnte ich, keine Ahnung, bin ich mit im Sommer oberkörperfrei über die Warschauer geradelt und so, war einfach eine tolle Zeit. Aber auch da gab es natürlich schon Menschen, die gesagt haben, ey, vor 10 Jahren, jetzt kommen die hier alle her, vor 10 Jahren. Also jeder hat so seine Phase, wo man dann natürlich für sich individuell sagt, das war doch so schön. Aber das ist natürlich immer nur das eigene Empfinden. Wenn ich jetzt 60 wäre, hätte ich schon wieder ein ganz anderes Bild darauf. Und wenn ich jetzt heute nach Friedrichshain ziehen würde, würde ich auch denken, ja, wie geil ist das denn hier? Wie sieht's denn hier aus? Allein die Baustruktur, die es hier gibt und auch die ganze Bar. Also, aber natürlich ist es so, dass sich die Stadt verändert. Und ich habe irgendwann mal gehört, dass Berlin sozusagen 10, 15 Jahre hinter allen anderen Städten hinterher ist, aufgrund dieser ganzen Mauergeschichte. Ich denke, das ist ein bisschen einseitig gedacht, ist natürlich was Wahres dran, aber die Stadt wird immer, also man denkt, die wird irgendwann die Vorzeigestadt sein, das wirtschaftliche Aushängeschild Deutschlands. Wahrscheinlich nicht. Die wird sich wirtschaftlich in den nächsten Jahrzehnten natürlich nach vorne entwickeln. Das ist klar. Also diese Narben und, sagen wir mal, das, was der Stadt zugestoßen ist, also was ist Berlin nicht zugestoßen in den letzten 100 Jahren, also war eigentlich alles dabei, das wird schon irgendwann überwunden sein. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen schaut, was international nach Berlin drängt an Menschen, die hier leben wollen, wenn Berlin Wohnung hätte, würden hier wahrscheinlich 5 Millionen Menschen leben. Also das ist ja wirklich enorm. Das gibt ein ganz anderes Außenbild. Aber die Stadt wird immer diesen Struggle haben, weil die Menschen, die dann hier bleiben, das sind schon irgendwie mehr so die komischen Typen. Also und die Leute, die sagen, ich brauche es ein bisschen ruhiger, ein bisschen ordentlicher, ein bisschen aufgeräumter, die bleiben vielleicht eine Weile oder gehen dann wieder weg. Und deswegen wird Berlin immer so eine Stadt sein, die nicht 15 Jahre hinterher ist, denke ich, sondern einen eigenen Weg geht. Wie der aussieht, kann man nicht sagen, aber dass natürlich so eine gewisse, ja, in Anführungszeichen Langeweile auch einzieht, wenn so alte Uferwege bebaut werden, wenn Clubs auch verschwinden, ist ja normal. Auf der anderen Seite kann es ja auch, man kann einen Zustand von die 10 Jahre nach der Wende, was weiß ich, da kam ja alle her, da war die Love Parade hier, da kam dann Springsteen, der hat sein Hungry Heart Video hier gedreht, weil gerade hier alles so weil alles so aufregend war, der ist ja dann auch am Tacheles da an diesem eingebuddelten Bus lang gelaufen und so und mit so einem Porsche da an der East Side Gallery lang gefahren und alle wollten irgendwie hier sein. Und das kann man natürlich nicht konservieren. es wäre auch falsch, das zu wollen. Was nur wichtig ist, dass man irgendwann, und das ist was ich mit Entwicklungsstadt eigentlich auch ein bisschen anstoßen wollte, eine neue Geschichte erzählt. Also jetzt nicht 35 Jahre und sagt, wir sind hier die Stadt mit der Mauer und Freiheit und so. Ja, das ist jetzt schon echt lange her. Und ich denke, wir sollten uns auch nicht ewig daran festhalten, wer nun Ost und wer nun West und wo, also das ist ja nicht mehr so ein Thema für die Jugend, aber für meine Generation immer noch häufig. Und dann muss irgendwann mal wieder was Neues erzählt werden. Und dieses Selbstwertgefühl, dieses Selbstbewusstsein, das fehlt mir heute ein bisschen. Sagen, ey, komm, wir bewerben uns mal für Olympia. Wenn es nicht klappt, egal. Oder wir machen die Expo oder eine IBA. Aber es ist, ganz viele Leute sind ein bisschen ambitionslos und denken sich, ja, bitte jetzt keine Veränderung. Also es ist doch jetzt so gut, wie es ist, aber es kann nie so bleiben, wie es ist. Ja?
Also ich finde nicht gut, wie es ist tatsächlich. Deswegen ist ja auch die Idee des Podcasts entstanden, damit man halt irgendwie auch mal zeigt, irgendwie wie Berlin ist, was aus Berlin irgendwie noch werden kann, was man noch machen kann. Und ich finde ganz gut, was du gesagt hast. Also ich persönlich bin ja nicht derjenige, der so viel nach hinten guckt. Früher war das besser. Mhm. Das war eine geile Zeit, sicherlich. Aber ich liebe ja auch Veränderungen.
Ja.
Aber wenig Menschen lieben einfach Veränderungen, ja, weil es halt so bequem ist.
Genau, das ist einfach so. Ja.
Aber die Veränderung muss halt sein. Und ich hatte jetzt im letzten, glaube ich, Podcast schon kurz damit über RAW-Gelände gesprochen und über die Clubs, die halt dann sterben und die dann halt irgendwie weg müssen, weil dann halt da andere Gebäude hinkommen. Aber die Underground-Kultur muss sich halt auch immer wieder neu erfinden, damit sie Underground bleibt.
Ja.
Aber ich will die Diskussion jetzt ja nicht nochmal neu machen, aber ich finde es ganz interessant. Was ich noch von vorhin interessant finde, ich habe ja auch in Hamburg gelebt und für mich ist ja Hamburg als Berliner meine Herzensstadt. Das heißt, wenn ich nach Hamburg komme, dann öffnet sich tatsächlich mein Herz.
Ja, ist so, ja.
So ein Stück nach Hause kommen, obwohl ich Berlin als mein Zuhause irgendwie empfinde.
Ja.
Und ich empfinde zum Beispiel Hamburg als schön. Ich finde, es ist wirklich eine wunderschöne Stadt.
Es ist eine schöne Stadt, sehr schön.
Aber Berlin hat halt das geilere Flair, ne? Also Berlin ist überhaupt nicht schön, vom Stadtbild finde ich es überhaupt nicht schön. Es gibt einzelne Ecken, aber das ist nicht rund. Also wenn man sieht, irgendwie, was teilweise für neue Gebäude gebaut werden, jetzt der Alexanderplatz, die Homezone von Flo, ich finde es tatsächlich mega hässlich, was die da teilweise hier bauen und auch sehr, sehr schade. Aber das Feeling ist halt hier ein ganz anderes.
Mhm.
Und vielleicht muss Berlin auch zerwürfelt, zerschossen, quer sein, damit dieses Feeling da ist. Weiß ich nicht, wie.
Ich bin da auch, tatsächlich, da bin ich auch innerlich sehr zerrissen. Also ich habe ja auch mal ein halbes Jahr ich habe ja mal für Axel Springer in Hamburg gearbeitet und habe dann da auch gelebt. Das war allerdings 2008, schon eine Weile her. Und fand's auch, hab's genauso empfunden. Hamburg, wahnsinnig schöne Stadt. Aber irgendwann habe ich so gedacht, was passiert denn jetzt? Also was ist denn los? So, also wo gehen wir hin? War jetzt ganz nett, so ein bisschen auf dem Kiez, aber okay, so. Und was ist so das nächste Thema, habe ich dann irgendwann so gedacht, nach 3-4 Monaten, aber es gab halt irgendwie kein nächstes Thema. Ich weiß, dass damals ein Riesendrama war, dass der Bürgermeisterkandidat der SPD seine Wahlplakate ohne Krawatte gemacht hat. Das war ein Riesenthema in Hamburg. Dann hat er nochmal neue Fotos gemacht und dann, das war ich so absurd damals. Also, um das abzukürzen, wir haben ja auch Entwicklungsstadt Hamburg und da gibt's auch spannende Projekte. Und ich war auch letzte Woche in Hamburg, habe da so ein paar Termine gehabt und habe mir auch ein paar Projekte da angesehen und Fotos gemacht. Es hat natürlich wie immer geregnet, wenn ich nach Hamburg komme. Also Hamburg mag mich irgendwie nicht. Aber Hamburg ruht total in sich. Da ist viel fertig. Ich finde es manchmal architektonisch, wenn man nach außen geht, ein bisschen dröge tatsächlich, aber die Innenstadt ist ganz, ganz toll und so viel Wasser und da gibt's ganz tolle Gebäude. Klammer mache ich mal um die Hafen City, die finde ich tatsächlich extrem ungelungen, weil super versiegelt, sehr, also monoton und von den neuen Gebäuden her, bis auf wenige Ausnahmen, genau das, was hier auch an vielen Stellen passiert. Also da wäre der Shitstorm in Berlin schon viel gewaltiger. Da sind die Hamburger relativ entspannt. Auch da ist man, sagt man aber, bisschen schöner hätte es schon sein können, aber die haben zum Beispiel auch das Thema Elbtower, ja, der jetzt quasi nicht fertig wird und nun einfach quasi abgeschnitten wird. Also der wird ja einfach, da hat ja einen Spitznamen Kurzer Olaf bekommen, was ich ja auch ganz witzig finde eigentlich. Und da sind, oder auch die Elfi, ich meine, das war ein Milliardengrab und da sind die aber heute total stolz drauf. Elfi ist super. Also
ein Wahrzeichen geworden.
Bis wir in Berlin so weit wären zu sagen, hat halt eine Milliarde gekostet statt 80 Millionen, aber ist unser Wahrzeichen. Da würden wir noch 45 Jahre sagen, ja, aber die Kosten kann nicht sein. Also ja, schön, aber so ist ja hier so die Haltung. Und da ist es halt ganz anders. Aber tatsächlich ist es so, wie du sagst. Ich glaube, der Wunsch oder der Drang zu sagen, Berlin sollte ein bisschen geschlossener, architektonisch schöner sein. Also Thema Palast der Republik, Humboldt-Forum, diese ganzen Debatten darum, Wahnsinn, welche Leute sich da zerfleischen bis heute. Es gibt ja auch Künstlerbewegungen, die heute sagen, wir müssen die Fassade wieder einreißen, wir müssen die Kriegsschäden sichtbar machen, wir müssen das alles darauf malen, reinklopfen, wie auch immer. Also, wahnwitzig eigentlich, wirklich. Spannend auf der anderen Seite wiederum, aber dass man nicht einfach hingeht und sagt, ob ich das jetzt mag oder nicht, wir haben da eine U-Bahn gebaut, die U5, einfach mal drunter durch und drüber für 700 Millionen ein Schloss. Und das hat relativ reibungslos funktioniert. Beides wurde ungefähr ein Jahr später fertig als geplant. Und es ist eines der größten Kulturprojekte Europas der vergangenen 30 Jahre gewesen, dass man da nicht sagen kann, hey, ja, haben wir gut gemacht. Nein, das würde keinem Berliner über die Lippen kommen.
Aber ja, man kann aber gut meckern, irgendwie brauchen wir denn diese U-Bahn, weil ihr kann doch mit der S-Bahn die gleiche Strecke fahren.
Also bei der U-Bahn wäre ich sofort, war ich auch mal, das hat ja ewig gedauert und braucht man die überhaupt, diese Kanzlerlinie, die sie dann genannt wurde. Aber wenn man es jetzt anschaut, die U-Bahn schon voll. Das ist eine gute Verbindung.
Die U-Bahn vom Hauptbahnhof runter bis zum Alex, mega. Also ist eine gute Verbindung. Ein U-Bahn-Bau ist heute immer ein Riesenthema. Nur, was ich halt so meine, ist, dass dieses Selbstverständnis. Aber ich glaube tatsächlich, Berlin muss immer dieses Zerrissene sein, weil es geht ja auch gar nicht mehr. Und viele Leute lieben genau das. Also die kommen deswegen her oder sind hier deswegen hier geblieben. Ich kenne ganz viele, die wohnen in Prenzlauer Berg, die sind irgendwie, keine Ahnung, aus Hamburg oder aus Heidelberg herkommen, leben da total gern, gehen da auch fast nie raus. Also das ist ja auch so ein Ding und sagen aber, den Bruch, den es hier gibt, den gibt es nirgendwo anders und den lieben die halt. Und das muss man tatsächlich irgendwann auch als Ästhet mal anerkennen. Ich habe irgendwann mal mit 15 so ein Buch gesehen, Berlin in den 30er, 40er Jahren und habe so gedacht, was ist das denn? Da habe ich gesehen, okay, das ist Berlin.
Ja.
Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, was es da für Gebäude gab. In diese Depression darf man nicht zu tief reinrutschen. Da gibt es ja auch ganz viele Stiftungen Mitte Berlin, Architekturrebellion, die ewig diesem Thema nachhängen. Was könnten wir wieder aufbauen? Wie könnte Berlin wieder sein? Mhm. Das ist natürlich, also davon wird man krank, wenn man sich dem zu sehr hingibt. Dass man aber einzelne Gebäude wie das Humboldt-Forum wieder aufbaut, finde ich einfach erstmal grundsätzlich spannend. Und ehrlicherweise finde ich das auch in der ganzen Genese, so wie es war mit Wilhelm von Bodin, mit diesem Gerüst in den 90ern, ein städtebauliches Wunder, dass das tatsächlich auch geklappt hat. Also, dass er das wirklich gemacht hat. Also, sowas ist ja eigentlich in Berlin, in Deutschland fast undenkbar. Egal, ob man es mag oder nicht, meine ich jetzt. Ne? Also,
Kannst du ja nicht davon leben?
Also, ich bin ja nicht ich allein. Ich habe tatsächlich ein Unternehmen mittlerweile mit 10 Mitarbeitern. Und wir sind fremdfinanziert, also wir sind jetzt nicht eigenfinanziert. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, alles aufzubauen und zu schauen, ob wir davon leben können. Ja.
Und das heißt, das Ziel ist, davon leben zu können.
Ja.
Was ist denn jetzt, nimmt man vielleicht irgendwie schon das Ende vorweg irgendwie, aber was ist denn das Ziel der Plattform außerhalb von der Finanzierungsgeschichte? Einfach die Begleitung, die dokumentarische Begleitung oder wie auch immer weiter voranzutreiben oder gibt es irgendwie ein übergeordnetes Ziel?
Na, grundsätzlich sind wir erstmal ein Nachrichtenmagazin. Das heißt, dass wir ja täglich Nachrichten veröffentlichen. Ich habe das ja mal so als Feierabendprojekt nebenberuflich begonnen. Da habe ich mich dann irgendwann extrem gestresst, jeden Tag was Neues alleine zu machen, entweder in der Pause oder abends oder morgens. Also ich habe dann irgendwann, ja, keine Ahnung, 16, 17 Stunden gearbeitet. Das hat sich jetzt nicht verändert, ehrlicherweise. Jetzt mache ich nur ganz viel an. Jetzt schreibe ich nicht mehr so viel, jetzt muss ich ganz viele andere Dinge machen. Aber nee, das Ziel ist erstmal grundsätzlich natürlich weiter zu begleiten, zu dokumentieren. Aber das Ziel ist tatsächlich auch ein Stück weit also sichtbar zu machen, wie viel eigentlich geht. Also wenn man in Berlin ist und nur Berliner Medien liest, hat man ja manchmal das Gefühl, also in anderen Städten, geht das ja also wäre viel besser. Dann geht man mal in andere Städte und sieht, ha, okay, in Rom, da bauen die auch schon seit 27 Jahren an der U-Bahn, da regen sich auch alle drüber auf. In Hamburg geht gerade vielleicht nicht so viel, in Frankfurt geht recht viel. Und wenn man dann mal guckt, bei allem Fail-City-Image, das Berlin sich so über diesen BER-Zeitraum angeeignet hat, was jetzt gerade so ein bisschen wieder dabei ist, sich abzuschwächen. Bei diesem ganzen Mediengetöse, wenn man einmal sozusagen durch den Heute-Show-Kakao gezogen wurde, dann ist man ja erstmal auf Jahre hinaus, ist egal, ob das jetzt Medien oder Personen sind. wenn man da mal so ein bisschen raufschaut und guckt, das war gerade das Beispiel mit U-Bahn und Schloss, was eigentlich immer noch hier bewegt wird, gebaut wird, auch welche Kultur, welche Wissenschafts-, welche Wirtschaftsinnovationen es gibt. An so vielen Tausend, es ist einfach so vielfältig. Teilweise auch so, Berlin ist eher kleinteilig. Aber es gibt so viel, dass Berliner das einfach gar nicht wahrnehmen. Viel Privates natürlich. Und dieser Groll auf den öffentlichen Sektor, der ist natürlich so riesengroß auf diese nicht digitale Verwaltung. Aber mein Ansinnen ist es eigentlich mal zu sagen, es, also, das gibt es alles. Ihr dürft euch dazu äußern, aber es gibt sehr viel. Und ich war zum Beispiel letztens, Entschuldigung, ein ganz halber Satz, im Bürgeramt musste meinen Führerschein verlängern, was mir auch nicht klar war, dass ich den irgendwann mal verlängern muss. Also steht nirgends. Und dann habe ich gedacht, ey, Bürgeramt, oh Gott, ey, keine Termine und so. Und dann war ich letztens bei der Neustart-Konferenz und da sagte der Chefredakteur der Berliner Morgenpost, er hätte eine Wette mit der Staatssekretärin gehabt, dass man bis Ende des Jahres ohne Termin zum Bürgeramt gehen kann. Und die hätte diese Wette gewonnen. Und okay, habe ich einen Termin gemacht, hatte, weiß ich nicht, 80 oder 90 Termine in der einen Woche in 10 Bezirken zur Verfügung. Hab gedacht, hä, was ist hier denn los? Ich denke, Bürgerämter und Termine, seit 15 Jahren lese ich das, ist das absolute Chaos schlimm. Hab das gemacht, bin dahin, hab digital unterschrieben, in 30 Sekunden hatte ich alles, war ich draußen und das war das erledigt. Natürlich in einem denkmalgeschützten Gebäude in Tempelhof. Und darüber liest man gar nichts.
Ja.
Das ist ja total langweilig, zu sagen, Berlin hat dieses Problem gelöst, es funktioniert sehr gut, es ist stabil. Das würde man vielleicht auf Seite 27 der BZ ganz unten links lesen, aber ich lese halt 15 Jahre lang, wie furchtbar die Situation ist. Und das, ich möchte einfach nicht so Journalismus machen. Das ist eigentlich das, was ich machen will. Weil einfach sachlich sagen, das war ein furchtbares Problem, ist gelöst worden, funktioniert, okay. Und dann und nicht ewig wieder mir die nächste Negativnachricht. Es wird immer nur nach der, ist ja klar, es ist das alte Prinzip, das genau. Bad News oder Good News, dass wir beides zeigen. Also nichts schön schreiben, aber auch sagen, ja, also ein bisschen, ne?
Ja. Was ist aktuell dein Lieblingsprojekt?
In Berlin.
Was gerade gebaut wird?
Oder erwischt mich jetzt
besonders. Wir haben gerade gesagt, im Alex entsteht gerade ein Hochhaus, beim Estrell Hotel ist ein neuer.
Das größte
Gebäude oder Hochhaus in Berlin entstanden. Also ganz viele Areale ändern sich.
Die U-Bahn nach Weißensee raus.
ich bin ja sehr sportbegeistert. Mein Lieblingsprojekt ist das Stadionprojekt im Prenzlauer Berg am Jahn-Sportpark. Ich fand das ganze Projekt total spannend, als Inklusionspark das zu machen. Das war auch ein Thema, was ich nicht verstanden habe tatsächlich, dass sich die Anwohnerschaft dort, und ich bin ja ehrenamtlich im Sport auch tätig, als Trainer, bin Hockeytrainer jetzt, weil Dahlem und so, man kommt dann irgendwann, kommt nicht umhin, da spielen irgendwie alle Hockey, ganz komisch. aber ich habe eben auch da früher auch Fußball gespielt im Jahn-Sportpark und habe in diesen Wellblechkabinen mich umgezogen und das ist wirklich, also da kriegt man direkt einen Schimmelbefall nach 5 Minuten. Und die Idee, diesen ganzen Sportpark umzubauen, barrierefrei, inklusionsgerecht, mit einem neuen, nagelneuen Leichtathletikstadion. Das fand ich immer super. Und 10 Jahre lang hat die Anwohnerschaft, die Bürgerschaft, haben Bürgerinitiativen das bekämpft. Bis heute wird das aufs Härteste bekämpft, sodass es nun so lange gedauert. Die haben ja 3 Wettbewerbe dafür gemacht, sodass es so lange gedauert hat, dass das Geld nun mittlerweile durch die ganze Inflation und die gestiegenen Kosten nicht mehr dafür reicht, das, was sie ursprünglich da machen wollten, umzusetzen. Das heißt, das Stadion wird gebaut und was dann davon bleibt, da gibt es ja verschiedenste Initiativen, die dann sagen, ja, das ist alles hier voll gebaut mit Hallen, mit Kabinen, das ist doch schlimm hier, da gibt es noch unsere Hundewiese, ich meine, direkt daneben ist der Mauerpark, der riesig lange Mauerpark, aber diese Hundewiese, da soll auch ein Kunstrasen, wie kann das sein? Und die sind da so erfolgreich, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und das sind so Dinge, wo ich manchmal denke, da kommt jemand und sagt, ich möchte euch da dieses uralte verfallene, ich habe mich da auch in diesem Stadion auch schon umgezogen, hab auch mal spielen dürfen auf dem Rasen, ich möchte euch das neu bauen. Picobello, für Schulen, für Vereine, natürlich auch für den Spitzensport, aber auch für den Breiten, da sind Schulen ohne Ende und wir wehren uns 10 Jahre dagegen.
Ja.
Was ich schlimm finde, aber das ist tatsächlich eines, gibt viele, aber eins meiner Lieblingsprojekte, weil ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir solche Sportstätten haben.
Aber die Vögel waren noch schuld.
Die Vögel sind immer schuld, das ist mir schon klar. Ich muss gestehen, also ich bin in Brandenburg geboren, habe auch schon immer in Berlin gelebt. Also irgendwie nach 3 Tagen sind meine Eltern aus Berlin gezogen. Aber ich bin zur Hälfte auf dem Bauernhof groß geworden, wenn ich meinem Opa, Gott hab ihn selig, gesagt hätte, dass der Abriss des Stadions gestoppt wurde wegen dem Haussperling, wegen dem Spatz. Also hätte er mir, glaube ich, gesagt, was denn für ein Spatz? Also ich meine, der Spatz, also okay. Und das ist so ein bisschen eine Sache, die ich total schade finde. Ich finde Umwelt- und Artenschutz super wichtig.
Ja.
Also ich bin ein Naturmensch, bin mehr so auf der grünen Seite des Lebens unterwegs, politisch, ohne naiv zu sein. Aber wenn ich sehe, Pankower Tor ist ja auch so ein Projekt, wenn der Artenschutz mitunter dann missbraucht wird und alles getan wird. Ich meine, der Sperling, ich meine, der sucht sich irgendwas anderes, so, ne? Einfach nur, um dieses Projekt zu verzögern, zu wissen, dass man das damit nicht aufhält, frage ich mich wirklich, warum konzentriert man sich dann nicht wirklich auf wirkliche Artenschutzthemen in anderen Projekten? Und das ärgert mich manchmal, aber das sind so die Mechanismen, wo ich mich auch gern streite, die dann immer aufkommen und die, wo wir dann 27 Artikel drüber schreiben können. An sich für uns natürlich.
Für euch natürlich super. Das
Blatt für uns an sich gut. Wir leben davon. In Hamburg würde das niemanden interessieren, ja. Ehrlicherweise. Da würden die es auch gar nicht, würden die auch gar nicht das Bauprojekt stoppen, glaube ich. Hier macht man das halt. Okay. Also das sind so Dinge, die sind auch Berlin eigen natürlich total. Also da darf man auch, das darf man, sage ich auch meinen Redakteurinnen, manchmal Redakteuren, nehmt es nicht persönlich, ja. Weil es ist wirklich, was Leute manchmal dann schreiben, auf unserer Seite ist noch das eine, dann gibt es ja noch dieses schöne soziale Netzwerk Facebook, wo wir auch ein paar Follower haben. Das ist tatsächlich schwierig, was da noch so unterwegs ist. Hey, Facebook ist in eine enorm rechte Ecke gedriftet, oder da sind Leute übrig geblieben. Viele sind nach Instagram, TikTok, was weiß ich, abgewandert oder generell. Und das ist ein finsterer Ort manchmal. Und ich sag denen immer, nehmt euch das nicht zu ernst, zu persönlich, weil da kommen wirklich manchmal krasse Sachen.
Aber wünschst du dir da nicht manchmal, dass du doch mehr deine Meinung oder ihr eure Meinung publizieren könntet? Weil du hast ja jetzt ganz viel irgendwie deine Meinung gesagt und das ist ja ganz spannend, das zu hören. Und das ist ja auch quasi eine Grundlage, eine eigene Meinung dagegen zu stellen und quasi in den Diskurs zu gehen.
Also wir machen das tatsächlich, wenn wir sagen, unsere Meinung bilden wir ab, dann ist es ein Kommentar eines Redakteurs mit Name. Der dann da was auch was äußern kann. Deswegen habe ich jetzt auch meine kleine Kolumne. Aber ich glaube, ein Feedback, was ich von ganz zu Beginn bekommen habe, ist, dass die Leute geschrieben haben, ich finde es angenehm, dass sie nicht so tendenziös schreiben. Naja, ich habe mal vor 1 oder 1,5 Jahren in der Morgenpost, keine Ahnung, lag irgendwo rum in irgendeinem Special einen Artikel angefangen, da ging es um Immobilien, glaube ich, und der erste Satz in diesem Artikel war, Hand aufs Herz. Wann waren Sie zuletzt in Lichtenberg? Und weil die Berliner Morgenpost natürlich eine alte Westberliner Zeitung ist, und da habe ich gedacht, wie um alles in der Welt kann ich in einem solchen Medium, so einem großen Medium, einen Artikel mit diesem, also es war abfällig gemeint, es ging dann auch weiter, naja, da fährt ja keiner hin und so, wir sind ja hier in Wilmersdorf, was weiß ich. Und das fand ich so bodenlos. Und was ich von Anfang an kriege, ist dieses Feedback: Wir finden es super, dass ihr so objektiv schreibt, dass ihr nicht in diese Hetze reingeht. Also was weiß ich, ich habe dann auch von der Zeit, als das Humboldt-Forum eröffnet wurde, waren ja alle Journalisten da, wir auch, und der Herr von der Zeit, ich lese sehr gern die Zeit, hat halt seinen Artikel überschrieben mit Rummelbude. Das kann man natürlich machen, ist auch alles in Ordnung, jeder darf das machen, alles gut. Aber darauf möchte ich mich nicht hinablassen. Ich möchte erstmal sagen, okay, das ist da, da gibt es das und das, und dann lasse ich gern die Meinung sich bilden. Und die kommt sowieso, aber dieses Vorgeben oder Leute irgendwo hindrücken oder auch Leute runtermachen für irgendwas, was da schlecht gelaufen ist. Oder, natürlich gibt es Dinge, die mich, keine Ahnung, Berliner Verkehrspolitik, die mich ärgern, aber ehrlicherweise, das zeigen wir schon auf. Aber immer sachlich, immer respektvoll. Es wird erstmal nur benannt. Dieses Fahrradwegprojekt wurde eingestellt. Hier gibt es jetzt eine Verzögerung. Jetzt sollen die Tempo 30-Zonen wieder in Tempo 50 umgewandelt werden, weil die Schadstoffbelastung ist ja nach unten gegangen. Ist ja super. Dann machen wir sie ja 5 Jahre auf 50, dann ist sie wieder oben. Oder dass dann auch Rote Bonne sagt, also Rentner und Kinder müssen besser geschult werden, damit es weniger Unfälle auf den Schulwegen gibt. Sind so Dinge. Natürlich sitzen wir in der Redaktion und denken, jetzt müssen wir alle erstmal tief durchatmen, und trotzdem ist dann die Maßgabe, dass wir darüber sachlich berichten. Das ist einfach unser Credo, weil ich glaube, dass Berlin wegen dieser, wegen dieser eh schon negativen Stimmung das auch braucht. Dass die Leute einfach wissen, okay, wenn wir dahin gehen, finden wir das Thema. Mhm. Und dann wird es erstmal sachlich von allen Seiten beleuchtet. Das ist auch das, was ich meinen Redakteurinnen, auch die, die dann sehr sozial eingestellt sind, auch sage, versucht es von allen Seiten zu beleuchten, damit es auch fair ist. Also ne, dieses, hier vorne steht ja auch Berlin will enteignen irgendwo über dem Supermarkt und so. Auch so ein Thema möchte ich dann einfach von beiden Seiten beleuchtet wissen.
Sehr gut. Felix, ich würde sagen, es wird Zeit für unsere drei Fragen. Die erste Frage, Björn, wie viele Sterne würdest du heute Berlin geben?
Von 5?
Lassen Sie mal offen.
Ach so, lassen Sie mal offen. Also von 5 Sternen würde ich sagen 3,5.
Weil, sind wir denn meine Frage, warum nicht 4 oder warum nicht 2?
Ich glaube, dass die Fußstapfen der Stadt, in die sie nach dem Krieg und nach der Wende treten musste, enorm sind. Also es gibt, keine Ahnung, den Flughafen Tempelhof, es gibt das ICC, es gibt einen Verein wie Hertha BSC, der im Olympiastadion mit 75.000 Plätzen spielen muss und so weiter. Die Fußstapfen aus einer Zeit, wo irrsinnig groß, und ich meine damit nicht nur den Nationalsozialismus, aber ab 1871 wurde Berlin in einem Maßstab gebaut, den heute zu erhalten, einfach irrsinnig schwer ist. Den Flughafen Tempelhof als landeseigene Betriebe, als landeseigenen Betrieb zu erhalten und zu modernisieren, ist nahezu unmöglich. Also dieses, so was war, das ist ein Gebäude, da sind einfach in 70% der Flächen ist nie was drin gewesen. Also auch zur aktiven Zeit des Flughafens sich. Und das ist, glaube ich, das, wo 1,5 Sterne verloren gehen, weil sich Berlin damit schwer tut. ICC, ein Raumschiff, gigantisch, aber wie viel Beton da reingeflossen ist, also ich war auch ein paar Mal da schon
Asbest
drin natürlich.
Wahrscheinlich auch.
Asbest, so, was tut man damit? Ich glaube, dass es eine Stadt ist, wo viele Leute sagen, die finde ich spannend. Auch Immobilien und Investoren, die finde ich spannend, hier will ich sein, hier will ich was machen. Und dann treffen sie aber auf die Realität der Berliner Verwaltung, der auch der politischen Realitäten und der Bevölkerung. Deswegen glaube ich, und das sind so Dinge, die natürlich viele Leute auch nerven, dass das viele Dinge nicht vorangehen. Jetzt ist die Stadtautobahn irgendwie hin und alles muss neu gemacht werden. Ist aber auch, glaube ich, auch ganz normal in einer Stadt, die erst Krieg, dann Wiederaufbau machen musste und alles irgendwie auch huschi-huschi, also auch in den 60er, 70ern und deswegen halt 3,5.
Jetzt hast du die Chance, für einen Tag Bürgermeister von Berlin zu sein und was zu verändern. Was würdest du tun?
Ich würde, und jetzt kommt wahrscheinlich für viele der größte Hate, ich würde 20 Holzhochhäuser rund ums Tempelhofer Feld bauen, und zwar genau an den Rand mit einer ganz, ganz schmalen Grundfläche, sehr hoch, 80 bis 100 Meter, würde in diese Gebäude Wohnungen bauen, Einzelhandel, Schule, Kita, alles hinein, das vertikale Hochhauskonzept. Das Tempelhofer Feld würde dadurch in keinster Weise angegriffen werden. Und es wäre auch, selbst wenn da 10.000 mehr Menschen leben, nicht übernutzt, weil es einfach so riesengroß ist. Das würde ich sofort machen, weil das ist das ein Konzept, was so simpel ist, was den Wohnraummangel in Berlin signifikant nach unten drücken würde, was niemand sich traut zu tun.
Warum Holz?
Holz, weil es nachhaltig ist, weil Holz schon als nachhaltiger Baustoff sich etabliert hat, weil der genauso lange hält wie Beton. Ja, es ist also hat da gibt's keine Nachteile, und ich würde alles was geht, Begrünung der Dächer, Solarenergie, das soll wirklich was Nachhaltiges sein, würde ich da einbauen, und da gibt's dann auch keine Parkplätze, keine Tiefgarage, irgendwas, da ist es ja genug da, um eine gute Anbindung zu haben. Genau, das würde ich tatsächlich machen, weil ich glaube, dass dieses Feld und wie wir darüber reden, auch so ein Thema ist, was viele Leute bewegt und ganz unterschiedlich bewerten.
Ging da eigentlich die Diskussion los, damals mit dem Tempelhofer Feld? Also, dass die Leute sich kritischer mit solchen Stadtentwicklungsprojekten auseinandersetzen, oder war das davor auch schon der Fall?
Ich glaube, naja, das ist tatsächlich, also wann das passiert ist, das war auf jeden Fall ein Meilenstein, glaube ich, dass die Leute gemerkt haben, ey, wir können hier tatsächlich auch so eine Sache aufhalten. Ich glaube ehrlicherweise, dass viele nicht damit gerechnet haben, dass das wirklich zum Stoppen kommt. Ich glaube, das war eher so ein Protest, ey, nee, und dann haben die das geschafft. Ja. Und die Landespolitik hat vor diesem Thema totale Angst. Also keiner will da so richtig ran. Also die haben jetzt auch diesen Wettbewerb gemacht, also die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die habe ich auch gesehen, die 5 Entwürfe. Diese 5 Entwürfe sind so zurückhaltend. Also der eine Entwurf ist einfach ein Baumring. Also ein Baumring, ehrlicherweise muss ich dafür keinen Wettbewerb und den pflanze ich einfach. Mehr soll da nicht passieren. Kaum Wohnungen, ein paar Sportflächen, also die sind da so zurückhaltend mit dem Tempelhofer Feld, weil sie wissen, dass das ein so sensibles Thema ist. Wenn wir dazu was schreiben, absolut Hate. Absolut Hate, da darfst du überhaupt nichts tun. Deswegen habe ich schon gesagt, aber das ist eine Sache, die ich für enorm verschenkt finde, weil wenn man sich dort mal bewegt, die Randflächen dieses Feldes, gerade an der S-Bahn, sind so hässlich, auch am Tempelhofer Damm, da ist so viel Platz auch, der gar nicht genutzt wird. Da stehen ja Wohnwagen und so Parkplätze. Ja. Da nimmt man niemandem was weg. Aber keiner traut sich, auch da mal zu sagen, guck mal, ihr verliert da nichts, ihr kommt da gar nicht rein, das sind Parkplätze, das ist abgezäunt. Warum bebauen wir das nicht? Da ist nur der Tempelhofer Damm und dann kommt die S-Bahn.
Weil am Vorhandenen festgehalten wird letztendlich, ne? Und Das sind halt dann die Initiativen, die dann halt da wohnen. Das sind ja auch nicht die Leute, die halt irgendwie aus anderen Bezirken kommen,
genau.
Sondern sind ja größtenteils.
Und das ist tatsächlich, und die, es gibt, und das ist auch das Beispiel, Jahn-Sportpark und auch ganz viele andere Beispiele. Es gibt immer die Angst der Menschen, also nicht immer, aber an ganz vielen Stellen über den Tisch gezogen zu werden.
Oder was zu verlieren.
Was zu verlieren, das ist sowieso das Thema. Ich kann jetzt hier was verlieren, was ich mir mühsam oder was mir lieb gewonnen ist. Und das ist auch wieder die Angst vor der Veränderung. Und die haben Angst, dass es sozusagen, wenn man einen Finger breit sozusagen dann die Tür aufmacht, dass es dann losgeht. Und diese Angst zu nehmen, das ist das Gleiche mit Olympia. Ja, das ist also auch dieses Thema, dass die Leute Angst haben, über den Tisch gezogen zu werden. Und andersrum ist es ja eigentlich das Thema. Olympia ist immer die Chance, das hat man jetzt bei der Europameisterschaft gesehen, das Mommsen-Stadion im Westend würde immer noch total marode sein, aber nur durch die EM hat der Senat gesagt, hier, wir haben 3 Millionen Euro, wir modernisieren euch das. Der Bezirk wollte es dann aber nicht, weil sie sagen, ja, dann haben wir hier ein Drittligastadion, dann wird es ja viel mehr genutzt als jetzt, dann haben wir ja viel mehr Stress, aber dann wurde das eben gemacht, das ist denkmalgerecht modernisiert worden mit Rasenheizung, pipapo. Ohne die EM würde das da nicht sein. Da habe ich letztens mit jemandem gesprochen, da hat er gesagt, ja, die Engländer haben da nie trainiert. Da habe ich gesagt, das ist ja furchtbar. Die haben da nie trainiert. Das haben die euch das sozusagen
das hingestellt,
einfach trotzdem modernisiert und da waren die da nicht einmal trainieren. Das ist ja schlimm. Also diese Haltung, sich darüber auch nochmal zu beschweren, das ist eine Sache, die müsste man schon drehen. Und das ist Entwicklungsstadt, ist schon der Sinn von Entwicklungsstadt. Da einen Beitrag zu leisten, dass wir sagen, ey komm, mal ein bisschen rund 20% weniger Schaum vom Mund und mal ein bisschen ruhiger über die Sache nachdenken.
Wir haben noch eine dritte Frage. Ja. Was, wenn jetzt nicht das Tempelhofer Feld ist, nicht das Mommsen-Stadion, was ist so dein Lieblingsplatz in Berlin oder so ein Secret Place, den nicht jeder kennt?
Es gibt so viele Plätze in Berlin, wo ich wirklich gerne bin, aber mein Lieblingsplatz ist tatsächlich der Ludwig-Kirch-Platz. Da gibt es das Kucheleck, das ist so eine kleine, urige Fußballkneipe. Ich bin Hertha-Fan seit vielen Jahrzehnten und da ist diese tolle Kirche in der Mitte, da gibt es ganz viele Kneipen und von ganz vielen tollen Plätzen ist das mein Lieblingsplatz.
Und nenn mal noch, wenn du so viele hast, nenn mal noch ein paar. Wir müssen die Chance nutzen.
Also Plätze, die ich wirklich richtig toll finde.
Secret Places für andere, genau.
Naja, ich finde ja, Secret Places ist ja schwierig. Also ich bin immer noch gern am Boxy, ehrlicherweise. Vielleicht, also da werde ich nachher auch nochmal, glaube ich, hinspazieren. Ich finde den Wedding total toll. Also Osramhöfe da, den Kiez, ist total unterschätzt. Also der Wedding kommt seit 25 Jahren. Ja. Wenn ich das schreibe, kriege ich auch mal so eine Hate-Kommentare. Mhm. Die Leute, die da leben, wollen nicht, dass das die Leute mitkriegen. Ich finde Schöneberg an sich fantastisch. In Friedenau, Rheingauviertel, total toll. Also es gibt viel. Also wirklich, wirklich wahnsinnig viel. Prenzlauer Berg, klar, da gibt es auch, also Kulturreihe wäre jetzt ein bisschen zu bekannt, glaube ich. Aber also gibt es auf jeden Fall so viel, das könnte ich gar nicht sagen. Aber ich mag tatsächlich alle Orte, die irgendwie so ein bisschen verkehrsberuhigt sind. Also ich finde auch, keine Ahnung, mein absolutes Stammlokal in Mitte ist das Kaisershaussee. Ist an der Auguststraße, Ecke Tucholsky-Straße, eine der tollsten Kreuzungen überhaupt, die nun auch Poller beruhigt wurde, was auch ein Riesenthema war. Und das ist, wenn man an einem lauen Sommerabend sich da draußen hinsetzt mit einem Glas Wein, da kann man toll essen, wirklich, ist so jetzt ein bisschen Schleichwerbung, aber egal. Und einfach nur die Stadt beobachtet. Die Leute, die da langkommen, und ein bisschen Stück runter ist das Forum an der Museumsinsel, einer der absolut tollsten neuen Plätze, die in den letzten Jahrzehnten überhaupt entstanden sind, mit Gebäuden aus 4 Jahrhunderten, ja, mit diesem alten Charité-Schulungsgebäude und so. Also das ist unfassbare städtische Qualität. Und das sind wirklich Sachen, die so eng beieinander liegen. Das hast du auch nicht in München, das hast du auch nicht in Hamburg. Das ist von einer Qualität, die von den Leuten, die dann da sind, die da sein wollen, die sich zeigen wollen, die staunen. Das ist dann auch eine ganz andere Stadt als im Winter, ist ja immer so, ne? Ja. Das sind so Lieblingsplätze, da komme ich so ganz schwärmen.
Gibst du Stadtführung?
Aber ich habe tatsächlich mal überlegt, sowas mal machen, aber
ich komme mit.
Ich habe es einmal privat mal gemacht, ja. Hab ich mal vor 25 Jahren, glaube ich, mal so eine Gruppe aus Lünen bei Dortmund hier durchgeführt. Ja.
Die Zeit rennt und rennt und rennt. Wir haben aber noch eine zweite Rubrik, die Rubrik ohne Namen.
Oh. Genau, wir haben nämlich, der Gast vor dir bringt immer ein Geschenk für den Gast, der in der aktuellen Folge ist. Und wir überreichen dir das einfach mal und du kannst gerne auspacken und beschreiben, was du siehst.
Und habt ihr schon gesehen, was das ist?
Na, wir haben es ja also, quasi mitgenommen.
Okay, erst,
genau.
Gut, also ich pack's
aber wir sind
aus.
Trotzdem überrascht.
Gut. Also, es ist ein Buch mit dem Titel Lesen ist deine Superkraft, wie Bücher dich in Zeiten von Social Media glücklicher, klüger und fokussierter machen.
Von
Tobias Milbrand und Florian Hoop.
Genau.
Hüper.
Und Tobi war quasi der Gast vor dir.
Ja.
Ein Bookfluencer, mit dem wir unter anderem über das RAW-Gelände gesprochen haben. Kann man das nochmal nachhören. Und ich glaube, da ist auch sogar eine Widmung drin. Ich weiß es nicht.
Ich guck mal rein, ob eine Widmung drin ist.
Sonst haben wir.
Also hier jedenfalls
nicht. Naja, vielleicht auch nicht, wie ich dachte.
Oh Gott, das ist ja sowas Inhaltliches. Dann hoffe ich, dass euer nächster Gast mit meinem Geschenk überhaupt irgendwas anfangen kann. Ja. Aber ich werde es euch erklären.
Genau, erklärst du uns und dann gucken wir mal, wer überhaupt unser nächster Gast ist.
Ja. Genau, zum Abschluss aber noch eine Frage, wir müssen darüber sprechen.
Ja.
Wir hatten es immer schon kurz angeklungen, Olympia oder Expo 2035.
Ja.
Wie ist da deine Meinung zu? Kann Berlin beides?
Beides machen.
Oder verpennt dann Berlin am Ende beides? Weil München hat sich ja schon für Olympia entschieden, die BürgerInnen zumindest.
Ja. Also da habe ich eine absolut klare Meinung und das auch. Ich habe da letztens so eine RBB-Umfrage gehört, da haben viele Leute gesagt, ich wäre dafür, aber ich glaube, Berlin kann das nicht. Olympia erstmal, ja. Und da habe ich gedacht, warum sagt man eigentlich, also Berlin kann ja vieles nicht. Also das muss man auch ehrlicherweise auch sagen. So, ne? Also sind viele Dinge auch wirklich schiefgegangen oder gehen langsam oder aber wenn Berlin eines kann, dann sind es Sportgroßveranstaltungen. Und das ist nämlich, da kommen wir wieder auf die Fußstapfen. Weil dieses Format, Fußball-Weltmeisterschaft, Olympia, ist genau die Größe, die Berlin viel besser kann als Hamburg zum Beispiel oder München. München könnte das auch und München hat natürlich, die Bevölkerung hat ganz klar verstanden, wie groß der Gewinn ist. Und wenn man jetzt mal zurückschaut, Fußball-WM 2006, Leichtathletik-WM 2009 mit Usain Bolts, Rekord auf unserer Bahn, der heute noch gültig ist, über 100 Meter. Leichtathletik EM 16, EM 24, Special Olympics. Alles war immer hervorragend organisiert. Vom jährlichen DFB-Pokalfinale, vom Champions League-Finale, vom Berlin-Marathon reden wir ja gar nicht. Das nimmt man quasi so mit. Das ist schon da. Damit kann man gar nicht, das macht Berlin halt. Berlin ist die Sportstadt. Also es ist wirklich unfassbar, was hier, wenn man sich überlegt, wie viele Profiteams hier spielen, bis auf Hertha und Union, alle um Titel, die Stadien, die Hallen sind voll, wie viele Leute davon leben, auch wirtschaftlich, ein riesen Wirtschaftsfaktor. Also ich meine, die Eisbären, die Hütte ist immer voll, die holen jedes Jahr den Titel, fast jedes Jahr, also selbst die Volleys spielen in der Spieling, die Füchse sind deutscher Meister, Weltpokalsieger Alba. Und so weiter und Alba, also das heißt, die Sportbegeisterung in Berlin ist auch so groß. Und dass man dann sagt, ja, ich glaube, wir können das nicht, verstehe ich gar nicht. Und das ist auch so eine Sache, die man den Leuten dann klar machen muss, das ist doch keine lokale Sache. Das macht doch nicht der Berliner Senat. Eine Olympia-Bewerbung ist nicht nur Berlin, sondern 10, 15 andere Standorte. Das ist eine Bundesaufgabe. Und wir kriegen Gelder für Projekte, die wir sonst in 30 Jahren nicht kriegen würden. Das heißt, immer machen. Die Athleten müssen irgendwo trainieren in Sportstätten. Die sind später dem Breitensport dann gewidmet. Immer machen. Und Expo genauso. Also und auf jeden Fall beides, weil das sind Themen. Und das ist genau das, wo ich gesagt habe, wir müssen mal die nächste Geschichte erzählen. Wir können nicht ewig sagen, ja, wisst ihr noch damals und ein Palast der Republik und auf die Straße gegangen und so. Ja, natürlich, ist auch super gewesen. Aber wir sind irgendwann alle Opis und so, oh, damals, vor 100 Jahren. Aber die nächste Generation, die muss doch mal sagen, ey, und jetzt hier, ey, eine Expo, da können wir mal richtig was anstoßen. Da können wir mal, was weiß ich, eine Magnetbahn von Tegel nach Tempelhof bauen, was weiß ich. Und das ist eine Riesenchance, beides. Und im Idealfall ergänzt sich das ja eigentlich auch. Wenn man es klug macht, sagt man, ey, die Sachen, die wir jetzt hier für Olympia bauen oder für die Expo, die kann man da auch nochmal umnutzen. Olympisches Dorf, was weiß ich. Und das hat genau die richtige Größe. Also das ist genau das, was für Berlin gut passt. Weil dann kannst du mal sagen, okay, dann machen wir mit riesigen Immobilien was wir sonst finanziell nicht stemmen würden. Dann baust du halt das Olympische Dorf in den Flughafen Tempelhof rein und später wird daraus ein Wohnviertel. Natürlich sagt jeder, der Denkmalschutz, das geht doch alles gar nicht. Es geht immer. Es geht.
Ich würde es ja so ja schade finden, wenn man nur eins macht, weil sich das ja ergänzt.
Ne? Genau.
Also man kann halt irgendwie alles nutzen. Wir sind aber so weit schon in der Zeit irgendwie drüber.
Tut mir leid.
Ich könnte tatsächlich noch stundenlang drüber uns unterhalten. Und wir müssen dich auf jeden Fall bald nochmal einladen, weil das ist halt einfach Berlin. Das ist ja genau das Thema von unserem Podcast.
Sehr gerne.
Und dann reden wir vielleicht auch über die Seilbahn mal, die es ja auch schon gibt in Marzahn.
Die gibt's schon, genau.
Und wie finden wir jetzt den Schluss? So, Flo ist immer verantwortlich.
Ist immer schwierig, der Schluss ist immer schwierig.
Also wir merken schon, wir können noch stundenlang weiterreden. Wir sind ja gar nicht auf einzelne Projekte eingegangen.
Gar nicht,
ich finde, nee. Mit deinem Plädoyer für die Zukunft von Berlin, für Olympia, für Expo, kann man besser eigentlich gar nicht abschließen. Dann freuen wir uns sehr, dass du da warst und komm gerne wieder zu unserem Podcast.
Mach ich gern.
Bis dann. Tschüss.